Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Annette Riegel.
Heute möchten wir uns mit dem Thema künstliche Intelligenz und insbesondere mit dem Chatbot-System GPT beschäftigen. Künstliche Intelligenz ist in den letzten Jahren zu einem immer wichtigeren Thema geworden, da sie viele Bereiche unseres Lebens beeinflusst und verändert hat. Chatbots wie GPT sind ein Beispiel dafür, wie KI in der Lage ist, menschenähnliche Interaktionen zu imitieren und so eine immer größere Rolle im Kundenservice, im Marketing und in anderen Bereichen der Wirtschaft zu spielen. Diese Einleitung zu unserem heutigen Wortwechsel, die könnte von mir sein, so oder so ähnlich, aber sie ist von der Sprachsoftware ChatGPT verfasst worden. Die bekam von mir die Anfrage: Kannst du mir eine Ansage für eine Diskussion über KI und ChatGPT schreiben? Freundliche Antwort nach wenigen Sekunden: Das kann ich gerne machen. Und dann kam dieser Text. Schlaue Software wird uns wahrscheinlich wirklich in vielen Bereichen immer mehr Arbeit abnehmen. Und das kann man dann gut finden und man kann es kritisch sehen. Die Frage ist in jedem Fall, wo bleibt bei alledem der Mensch? Und darüber diskutieren die Ethikprofessorin Judith Simon, der KI-Fachmann Alois Krittel und die Robotikexpertin Kenza Aiziabu. Ihnen und unseren Hörerinnen und Hörern erstmal einen schönen guten Tag. Kenza Aiziabu ist Ingenieurin, Elektrotechnikerin und Managerin mit geballter Expertise rund um die Themen Robotik und künstliche Intelligenz. Dieser Hype, Frau Aiziabu, um ChatGPT und vergleichbare kommunikationsfähige Systeme, ist der überzogen oder ist da wirklich eine neue Qualität?
Ich finde diesen Hype ganz gut, ehrlicherweise, denn endlich ist damit das Thema künstliche Intelligenz in der breiten Masse angekommen. Jetzt haben die meisten Menschen damit interagiert oder wissen, dass es gibt. Es ist eine neue Qualität der Sprachverarbeitung auch, die von allen nutzbar gemacht wird. Und die gute Nachricht dabei, jedenfalls so wie ich das sehe, jetzt haben die Menschen nicht mehr den Terminator im Kopf, wenn sie künstliche Intelligenz hören, sondern können auch ein ChatGPT im Kopf haben. Und das ist schon mal eine Verbesserung.
Alois Krittel ist Geschäftsführer des Artificial Intelligence Center Hamburg, ARIC abgekürzt. Nochmal zu diesem Hype um ChatGPT. Haben diese Systeme, dieses oder vergleichbare, denn wirklich vollkommen neue Qualitäten? Denn Frau Aiziabu hat hauptsächlich darauf angespielt, dass sie zumindest jetzt mal in die Mitte der Diskussion gerückt werden. Und in der Tat haben ein Viertel der Deutschen schon mit ChatGPT rumexperimentiert.
Also ich würde ihr da ganz klar zustimmen. Ich sehe die Qualität einerseits wirklich im technischen Bereich, denn ChatGPT basiert auf sogenannten Transformer-Architekturen. Das sind technisch gesehen sozusagen wirklich neue Arten von Algorithmen und Modellen, die 2018 im Wesentlichen sozusagen verbessert und entsprechend in die Wahrnehmung kamen. Und auf der anderen Seite haben Sie auch gerade schon etwas angesprochen, ChatGPT hat es geschafft, innerhalb von nur 2 Monaten über 100 Millionen NutzerInnen zu attraktieren. Und in dieser wirklich großen Anzahl führt das dazu, dass einfach die Wahrnehmung für die Technologie steigt und damit aber auch natürlich Forschung und entsprechend auch Anwendung in der Wirtschaft. Deshalb würde ich das von der technischen Perspektive schon wirklich als Novum deklarieren.
Bevor wir die Fragen, die sich an diese neuen Entwicklungen stellen, diskutieren, möchte ich noch eine Sekunde beim Funktionieren dieses Systems bleiben. Judith Simon ist Professorin für Ethik in der Informationstechnologie an der Universität Hamburg. Zum einen, zum anderen Mitglied im Deutschen Ethikrat. Der hat in dieser Woche eine Stellungnahme veröffentlicht zum Verhältnis Maschine-Mensch. Ist dieses ChatGPT zum ersten Mal tatsächlich sowas wie ein künstliches Gehirn? Also nicht, was wir vorher schon hatten, Alexa und Co. und Ähnliches, dass das regelbasierte Wenn-Dann-Antworten und Reaktionen sind, sondern eben wirklich in der Lage ist, Schlüsse zu ziehen, allgemein Wissen mit einzubeziehen?
Also es ist sicherlich jetzt kein neues künstliches Gehirn, was da im Grunde genommen passiert. Es passiert statistische Analyse von großen Datenmengen. Da wird nach Mustern geschaut in Texten und dann werden diese Texte reproduziert. Also das heißt, da gibt es kein Bewusstsein und auch kein Verständnis von den Texten. Es geht um eine rein statistische Reproduktion von Texten. Und das ist jetzt auch nicht so neu. Das passiert schon seit einer ganzen Weile oder seit vielen Jahrzehnten. Die Qualität hat sich verändert dadurch, dass es halt größere Datenmengen gibt, die Systeme sehr viel besser geworden sind. Und ein Punkt, den Herrn Krittel einfach schon gerade gesagt hatte, das eine ist die technische oder methodische Veränderung, aber das andere ist einfach, dass es ein Tool wie ChatGPT sehr einfach nutzbar ist und dann innerhalb von kürzester Zeit von sehr vielen Menschen verwendet werden kann. Und das hat diesen disruptiven Charakter. Nicht unbedingt, dass da jetzt eine völlig neue Art von Technologie entwickelt worden ist in den letzten Monaten, sondern eher, dass es auch so eine Breitenwirkung bekommen hat.
Der Deutsche Ethikrat, dem Sie angehören, Frau Simon, hat Anfang dieser Woche, wie gesagt, eine Stellungnahme zu den Herausforderungen im Zusammenhang mit den Weiterentwicklungen im Bereich künstliche Intelligenz abgeliefert. Da hat sich ja seit den 10er Jahren schon eine Menge getan. Da hat es enorme Weiterentwicklungen gegeben. Und das ist auch nicht das erste Mal, dass Ethiker sich mit dem Thema befassen. Frage in die Runde. Haben sich die Ethiker denn jetzt mit den richtigen Fragen befasst?
Also ich finde, das waren definitiv die richtigen Fragen, mit denen sich die EthikerInnen befasst haben. Es gibt sicherlich auch weitere Fragen, die jetzt noch nicht diskutiert wurden. Aber grundsätzlich, ne, wenn ein Ethiker sich mit der Frage befasst, dann ist das schon ein Thema, was relevant ist.
Und Herr Krittel, in dieser Stellungnahme gibt es zwei Kernsätze, die hätten aber auch schon 2010 da drin stehen können, nämlich zum einen, KI darf den Menschen nicht ersetzen und zum anderen, KI muss menschliche Entfaltung erweitern, nicht vermindern.
Diese Fragen, die jetzt diskutiert werden, die zeigen auf der einen Seite, dass KI wirklich als Werkzeug inzwischen in der Lage ist, den Menschen zu augmentieren, das heißt seine Fähigkeiten zu erweitern, sonst würde man sich diese Fragen in der Intensität heute nicht stellen. Und auf der anderen Seite reflektiert das ja auch genau den Aspekt, den wir schon hatten, diese Massenadaption. In der Zeit, wenn eine Technologie wirklich zu einer Schlüsseltechnologie wird und häufig dann eingesetzt wird, ohne dass vielleicht der Mensch das mitbekommt, muss man sich natürlich genau diese Fragen stellen, inwieweit die Systeme sozusagen in das menschliche Handeln eingreifen können, inwieweit auch überhaupt der Mensch vielleicht auf der einen Seite erweitert, aber auf der anderen Seite vielleicht sogar ausgebremst wird. Und dadurch vielleicht sogar ja, im Laufe der Zeit Fähigkeiten verlieren könnte, die er braucht.
Auf alle Fälle wird das Mensch-Maschine-Verhältnis, na sagen wir mal, komplexer durch diese Entwicklung. Und indem die Maschinenhaftigkeit beispielsweise von Sprachassistenzsystemen geringer wird, man es wirklich kaum noch hört, liest, wie man an meiner Eingangsmoderation gemerkt hat, überhaupt gar nicht mehr oder kaum, muss man da sagen, dass der Unterschied zwischen Menschen und Maschinen schwindet?
Würde ich schon sagen, es gibt ja einige Experimente. Wir waren auch Teil eines Experiments, wo man beispielsweise eine Lehrerin sollte entscheiden, ob eine Hausarbeit mit Hilfe von einem solchen Modell sozusagen geschrieben wurde oder ohne. Und das Ergebnis war, sie konnte es nicht wirklich gut auseinanderhalten und lag auch häufig daneben. Und das zeigt schon die gewisse Qualität, die inzwischen solche zum Beispiel großen Sprachmodelle haben. Das heißt, wenn man sich dann auch noch weitere Bereiche anschaut, die heutigen großen KI-Modelle werden ja auch intermodal. Das heißt, sie können nicht nur Texte entsprechend generieren, sondern auch Bilder. Und da sind wir natürlich dann auch in dieser Deepfake-Diskussion, wo man sich die Frage stellt, wenn das wirklich so täuschend echt ist, dass das entsprechend wirklich beispielsweise ein echter Mensch sein könnte, muss man da eine gewisse Transparenzpflicht erfüllen. Wie geht man eigentlich damit um, wenn man das kaum noch unterscheiden kann?
Menschen und Maschinen werden also zu immer mehr zu gleichwertigen Akteuren?
Ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen weit gegangen. Also ich glaube, es geht einfach darum zu sagen, wir haben den Output von Maschinen, der nicht mehr für Menschen unterscheidbar ist. Das sagen wir ja nichts darüber aus, was die Prozesse sind, mit denen etwas geschieht. Aber es ist natürlich so, also wir sind da ein Stück weit zurück bei dieser Frage, wenn eine Maschine, der Output von der Maschine nicht mehr unterscheidbar ist, ist das dann ein Zeichen von Intelligenz? Man muss einfach nur sagen, es ist ja nur der Mensch, der es nicht mehr unterscheiden kann. Und da hat Herr Krittel ja schon darauf hingewiesen, dass diese Ununterscheidbarkeit je nach Anwendungskontext ein Problem sein kann. Wenn eben vorgetäuscht wird, dass etwas von einem Menschen Menschen produziert wird, was aber nicht der Fall ist, dass man interagiert mit einem Menschen, obwohl es eigentlich nur ein Chatbot ist. Und da knüpfen sich bestimmte Probleme an. Natürlich geht es darum, dass die Wechselwirkung zwischen Mensch und Maschine so gestaltet werden muss, dass das von Vorteil ist für menschliche Handlungsfähigkeit. Das ist das, was wir beim Ethikrat haben versucht zu argumentieren. Und dann muss man halt genau hinschauen, was heißt das denn für die Technikentwicklung.
Ich finde, diese Trennung verschwindet immer. Ja, also es ist nicht mehr zu 100% möglich, dass wir sagen, okay, das ist maschinenerstellt oder das ist menschlich erstellt. Es verschwimmt diese Grenze zwischen beiden, immer wenn es nicht eindeutig ist. Ich finde zumindest mal für eine Übergangsphase, in der wir noch lernen, mit Maschinen umzugehen, muss das deutlich signalisiert werden, ob das eine Maschine ist oder nicht. Ich frage mich, ob wir das, nachdem wir uns daran gewöhnt haben, immer noch notwendig ist oder nicht. Aber das ist dann eher so, ich sag mal, Zukunftsmusik. Aber für eine Übergangsphase brauchen wir eine Kennzeichnung auf jeden Fall, damit wir das kognitiv verarbeiten können und wissen, mit wem wir zu tun haben. Dann, wenn wir eventuell besser lernen, damit umzugehen, diese Kennzeichnung ist auf jeden Fall jetzt notwendig, ob wir sie für immer brauchen werden, da bin ich selbst gespannt.
Sehen Sie denn die Gefahr, dass der Mensch ins Hintertreffen kommt bei der Kooperation mit der Maschine, wenn man AI-Chef, also das ist die Firma, die ChatGPT entwickelt hat, AI-Chef Brockmann hört, dann ist das erklärte Ziel, KI-Systeme zu entwickeln, Zitat, die im Allgemeinen intelligenter sind als Menschen. Könnte es passieren, dass der Mensch als wandelnde Fehlerquelle angesehen wird, weil die Maschinen ja viel klüger sind und besser?
Ja, also hier muss man klar definieren, was meint er mit klug, was meint er mit Intelligenz oder intelligent. Wenn es darum geht, Berechnungen zu machen, dann ist natürlich eine Maschine besser, ja. Aber der Mensch ist ja viel komplexer und hat viel mehr Fähigkeiten und Qualitäten, die eine Maschine nicht so einfach übertreffen wird. Und dann in der Aussage muss man den Subjekt ja auch im Hinterkopf behalten und berücksichtigen. Das ist ein Techniker, ja. Ich bin selbst Ingenieurin. Wir kommen besser mit Maschinen klar als mit Menschen. Wir verstehen Menschen nicht so gut, wie wir Maschinen verstehen. Von daher würde ich sie mit ein bisschen Vorsicht halten.
Also ich glaube, ins Hintertreffen, das ist eine große Frage. Jedenfalls, was schon passieren kann, ist, wenn man die Fähigkeiten, sozusagen digitale Kompetenzen, wenn Menschen die nicht entwickeln, wenn auch viel Mystifizierung passiert, so wie wir das jetzt gerade auch erleben in dieser Hype-Welle, dann kann es schon passieren, dass diejenigen eher abgehängt sind, die solche neuen Werkzeuge, nenne ich das mal, einfach nicht beherrschen, ja, oder von vornherein ausschließen, weil sie vielleicht Angst davor haben. Und dann könnten sie schon in gewissen Sachen ins Hintertreffen geraten. Also um nochmal auf das Wort einzugehen. Aber ich glaube auch, dass es eher eine, das fand ich gerade so schön an der Antwort, dass es auch ein Lernpfad ist, dass wir heute noch mit solchen Systemen etwas anders umgehen. Man könnte das vielleicht mit den Anfängen des Internets auch vergleichen. Auch damals war das sozusagen ein großes Mysterium für viele Leute. Inzwischen ist es so, wer nicht mit dem Internet umgehen kann, ist sicherlich irgendwo im Hintertreffen. Diese sozusagen auch das Erwachsenwerden mit so einer Technologie schrittweise, das ist, glaube ich, eine ganz interessante Zeit gerade.
Ja, das ist sicherlich ein Diskussionspunkt, der häufiger mal dann vor allen Dingen entsteht, wenn wir zunehmend Entscheidungen delegieren an Software, auch zur Entscheidungsunterstützung. Wir haben uns das angeschaut für das Sozialwesen, für den Bereich Predictive Policing. Und da wird dann schon oft diskutiert, dass der Mensch ja sozusagen auch fehlerhaft sei und ob Software das nicht unterstützen könnte. Und da ist schon auch ein bisschen was dran, dass man auch Entscheidungen unterstützen kann, weil Computer ja bestimmte Dinge auch besser können, wie eben beispielsweise rechnen. Und am Ende wird es darum gehen, dass man KI so einsetzt, dass es eben in der Kombination, im Wechselverhältnis zwischen Mensch und Maschine zu verbesserten Entscheidungen kommt, aber sicherlich nicht sollte es zu einem Ersetzen kommen.
Also absolut, es geht um die Stärken von beiden zusammenzubringen. Ja.
Der Unterschied zwischen Menschen und Maschinen hier, heute und jetzt besteht noch darin, dass Menschen Gefühle haben, dass Menschen ein Bewusstsein haben. Allerdings sind die neuen kommunikativen Systeme so programmiert, dass sie zumindest Gefühle reproduzieren können. Ist das ein Schritt in die Richtung Verkleinerung der Unterschiede zwischen Mensch und Maschine?
Oh, da muss ich reingrätschen, ja. Direkt. Denn gerade zum Thema habe ich ein Buch geschrieben und etwa eine Anmerkung muss ich dazu machen. Die Maschinen können Emotionen simulieren, nicht Gefühle. Da ist eine Unterscheidung. Wir nutzen das zwar in der Umgangssprache vergleichbar, aber Emotionen und Gefühle sind zwei unterschiedliche Sachen. Maschinen können Emotionen simulieren und Emotionen bei den Menschen erkennen, ne, analysieren, klassifizieren und dann darauf reagieren. Das ist die Forschungsrichtung der emotionalen künstlichen Intelligenz. Und ja, so Ihre Frage, ja, das geht dann langsam auch in die Stärken, die der Menschen hat.
Die Frage ist ja, warum bringt man sozusagen jetzt KIs solche Fähigkeiten bei, entsprechend Emotionen zu erkennen und auch welche zu simulieren? Und das ist ja eigentlich aus einem Usability-Gesichtspunkt, denn das
macht es der Nutzbarkeit heraus.
Der Nutzbarkeit heraus, genau. Denn das macht es eigentlich für uns Menschen einfacher, mit solchen Systemen zu interagieren. Es fühlt sich natürlicher an. Ja, wir brauchen nicht mehr ein Experte, Expertin sein, die in einer Programmiersprache sich sozusagen äußert oder sich erst in eine Programmiersprache einarbeiten muss, sondern wir können, wie beispielsweise ja auch mit ChatGPT, ganz einfach sogar umgangssprachlich umgehen. Und gerade dieses Thema, was schon angesprochen wurde, der Emotionserkennung durch beispielsweise KI-Systeme, das hilft, einfach auch Feedback zu geben dem System. Und dementsprechend ist das rein von der technischen Perspektive sinnvoll gewesen, so etwas sozusagen auch in eine KI zu implementieren. Es ist aber nicht Grund gewesen, dort sozusagen irgendetwas Menschenähnliches entstehen zu lassen.
Nun können diese Systeme nicht nur Emotionen erkennen, sie können sie eben auch simulieren. Und das stört keinen von Ihnen dreien hier in dieser Runde?
Ja, doch, mich stört auch beides. Also mich stört tatsächlich sowohl das Erkennen als auch das Simulieren. Ja. Das Problem ist tatsächlich einerseits bei dieser Affekterkennung, da gibt es einerseits wissenschaftstheoretische Kritik daran, dass diese zugrunde liegenden Modelle von Emotionen fragwürdig sind, sehr vereinfacht und nicht wirklich, und auf der anderen Seite auch so ein bisschen nicht besonders sensibel sind für auch kulturspezifische Unterschiede. Also da gibt es auch schon an den Grundlagen sehr viel Kritik. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Frage, was das macht mit der Privatsphäre von Personen, wenn ihre Aufmerksamkeit erkannt wird. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem Meeting und dann wird dann auch noch geguckt, ob Sie Aufmerksamkeit sind oder mit den Augen rollen, wenn irgendwie der Chef was sagt. Also es gibt massive Probleme meines Erachtens im Einbau von solcher, also ich kann verstehen, dass das aus so einer Usability-Perspektive und auch ich kann in bestimmten medizinischen Kontexten die Sinnhaftigkeit verstehen, aber ich glaube, das bringt auch große ethische Probleme mit sich. Und auf der anderen Seite dieses Simulieren von Emotionen. Wir wissen ja, der Mensch ist sowieso schon sehr anfällig, sich täuschen zu lassen. Das haben wir bei ChatGPT ja schon erlebt, wo dann auch Entwickler sagten, naja, die Maschine erscheint mir Bewusstsein zu haben und das kommt mir so vor. Und selbst wenn sie wissen, wie es funktioniert, ist das sehr täuschbar. Und selbst schon in den ganz frühen Anfängen der KI mit dem Programm ELIZA hat ja Weizenbaum damals schon gemerkt, dass selbst mit so einer ganz simplen Programmierlogik, wo wirklich nur Worte gespiegelt werden, klassische Fragen wie, kannst du das nochmal veranschaulichen? Und Leute schon denken, sie sprechen mit einem personalen Gegenüber. Und das hat eine Gefahr auch der Täuschung. Also gerade dieser Bereich, finde ich, Emotionserkennung, Emotionssimulation, ist sicherlich einer von denen, wo ich mitunter am kritischsten wäre.
Könnte man nicht sogar sagen, das verstößt, was Sie zuletzt gesagt haben, gegen das Menschenrecht, so könnte man es nennen, von Menschen, dass sie mit Menschen kommunizieren?
Ich glaube, das wird mir jetzt eine Spur zu weit gehen, so weit zu gehen. Ich glaube, es ist einfach nur wichtig, dass man sich auch dieser psychologischen Aspekte, dass Menschen sehr stark dazu tendieren, auch einem Gegenüber Intentionalität, Bewusstsein zuzuschreiben, auch wenn das nicht der Fall ist. Da muss man halt sehr vorsichtig sein, dass man das eben nicht missbraucht, auch diese menschlichen Neigungen, etwas zuzuschreiben, was nicht vorhanden ist.
Also gerade als Techie fühle ich mich jetzt gezwungen, die Gegenrichtung auch nochmal zu geben. Es gibt ja wie generell mit den Anwendungsbereichen der KI die Risiken, definitiv. Es gibt ja auch große Chancen und es geht darum, beide Seiten aufzuzeigen, ne, sowohl die Chancen als auch die Risiken. Und klar, Frau Simon, Sie haben recht, das Manipulationsrisiko ist hier höher, denn wir gehen in Bereichen, ne, der Psychologie, der Empathie, wo der Mensch dann schnell verwirrt ist oder schnell manipulierbar ist. Das ist richtig. Und hier ist unsere Aufgabe zu schauen, wie wir damit umgehen, dass die Menschen darauf vorbereitet sind. Ich glaube nicht, dass wir an einem Punkt sind, wo wir die technologische Entwicklung halten.
Also ich kann natürlich auch Frau Simon total nachvollziehen. Sie hat ein Beispiel genannt, das ich vielleicht aber auch noch als nicht Gegendarstellung, sondern als Use Case einfach mal zeigen will, wo ich glaube, dass es sehr, sehr viel positive Energie entfalten kann. Und das ist tatsächlich der Health-Bereich, wenn es um solche Themen wie Stressreduktion geht oder überhaupt erkennen, was ist eigentlich mit dem Gegenüber los, in welchem mentalen Zustand oder in welchem Gesundheitszustand befindet er sich, dass das System sich dann darauf einstellt und entsprechend dann besser funktioniert, sicherer funktioniert. Wir kennen das an manchen Lenkassistenzsystemen und solchen Themen. Also ich glaube, das muss man sehr differenziert betrachten, so wie häufig in solchen Technologiefragen. Da wir beispielsweise im ARIC, im Artificial Intelligence Center, viel im Bereich auch in der Health-Domäne unterwegs sind und da auch einfach sehen, im medizinischen Bereich, genau, welche Qualität da inzwischen solche Systeme gewonnen haben, bin ich schon ein Verfechter, dass man da sozusagen nicht per se sagen sollte, okay, das ist ein Bereich, der geht zu schnell irgendwie in eine falsche Richtung und deswegen nähern wir uns dem gar nicht, sondern ich würde sagen, wenn man entsprechend Obacht hat und natürliche Regeln sich vor Augen führt und auch eben diese Tendenz der Menschen, dann kann man trotzdem sehr, sehr, sehr gute und funktionale Anwendungen machen, die einfach vor 10 Jahren so gar nicht möglich gewesen wären. Und das ist dann wirklich etwas Neues, was entsprechend durch diesen technologischen Fortschritt wirklich erst ermöglicht wurde.
In der Wochenzeitung Die Zeit ging es in dieser Woche unter anderem um das Problem des ethischen Umgangs mit einer, wie es dort hieß, immer bewusstseinsähnlicheren künstlichen Intelligenz. Bewusstsein haben sie nicht, aber sie können, wir haben sie auch eben gesagt, Bewusstsein simulieren. Und der Autor stellt die Frage, die der Ethikrat übrigens nicht gestellt hat, ich zitiere, müssen wir unserer digitalen Schöpfung Rechte zugestehen, würden wir sonst zu virtuellen Sklavenhaltern verkommen?
Ich glaube, es geht ein Stück weit darum, wenn es denn so wäre, dass eine zukünftige allgemeine KI auch über Bewusstsein verfüge und nicht nur es simuliere, bräuchten dann diese Systeme nicht Rechte. Ja, und ich glaube, das hängt so ein bisschen von der Definition ab, was denn dieses allgemeine künstliche Intelligenz sein soll und ob das nur die Simulation ist oder auch tatsächlich die Realisierung von Bewusstsein. Und natürlich hat der Autor insofern recht, wenn es denn Bewusstsein hätte, dann würde daraus auch folgen, dass man den Systemen diese Rechte zuerkennt. Dann stellt sich vorab die Frage, sollte man solche Technologien entwickeln, denen man dann Rechte zuschreibt? Man muss, glaube ich, ganz klar sagen, diese Systeme haben kein Bewusstsein. Ja? Und alle aktuellen Systeme, über die wir reden, sind im Grunde genommen statistische Maschinen. Ja? Da muss man sich klar machen. Die analysieren Daten, die finden darin Muster, die reproduzieren Muster. Da ist nichts von Bewusstsein vorhanden. Man kann darüber diskutieren, ob diese multimodalen Systeme, wie jetzt eben GPT-4 und ähnliches, die multimodal arbeiten, ob die sich nicht einem Verständnis, einem Sprachverständnis annähern, weil sie nicht nur innersprachlich Bezüge herstellen können, sondern auch vielleicht Referenz in die Welt, beispielsweise über Bilder, über Videos, und das kann auch noch über Einbau in die Robotik natürlich noch verstärkt werden. Aber auch dann sind wir noch lange nicht bei etwas wie Bewusstsein. Und natürlich kann man sagen, ja, und das wird auch diskutiert in der Philosophie, wenn wir aber irgendwann auch einfach nur nicht mehr erkennen können, ob etwas potenziell Bewusstsein hat oder nicht, müssten wir dann nicht vorsorglich mit dem System so interagieren, als hätte es Bewusstsein. Nochmal, das ist für die jetzigen Systeme sowieso alles nicht der Fall. Das ist ein bisschen Zukunftsmusik, und dementsprechend, weil das auch ein Stück weit eine Glaubensfrage ist, haben wir uns damit auch das ein bisschen ausgespart und uns eher mit aktuelleren Technologien in unserem Bericht beschäftigt.
Also ich hatte mich dazu mit einer Juristin unterhalten, die genau zu diesen Themen forscht, und ihre Meinung war ja. Denn wenn wir eine Zukunft gerade gestalten, die Menschen und Maschinen beinhaltet und die Maschinen dann auch immer autonomer und immer mehr mit uns interagieren, wenn wir eine gute Koexistenz sicherstellen wollen, dann müssen die Maschinen auch ein Rechtssubjekt werden und nicht nur ein Rechtsobjekt. Heute sind sie wahrscheinlich noch nicht mal das. Und damit wir ihnen auch Rechte einräumen. Dasselbe aber, dass wir es zum Beispiel für Umwelt auch tun.
Wir diskutieren im Deutschlandfunk Kultur in dieser Stunde über das Verhältnis Mensch Maschine, wie es sich verändert hat und weiter verändern könnte angesichts der durchgreifenden Innovationen im Bereich künstliche Intelligenz. Und darüber diskutieren die Ethikprofessorin Judith Simon, der KI-Fachmann Alois Krittel und die Ingenieurin Kenza Aizi Abud mit den Spezialgebieten Robotik und künstliche Intelligenz. Wir haben jetzt bis hierher mal drauf geschaut, was kann KI schon, was könnte sie irgendwann können und was nicht. Klar ist, dass die Arbeitswelt deutlich verändert werden wird in dem Maße, wie immer mehr KI eingesetzt werden wird. Es wird den Arbeitsalltag von Millionen Menschen verändern. Es wird die Gesellschaft verändern. Werden Jobs vernichtet? Das ist ja immer wieder die Frage, die viele Menschen umtreibt. Verliere ich meine Arbeit, weil Maschinen sie übernehmen?
Also ich glaube, es wird auf alle Fälle zu Veränderungen in der Arbeitswelt kommen. Das ist ganz sicherlich der Fall. Es werden bestimmte Jobs werden zunehmend, oder bestimmte Tätigkeiten werden zunehmend von Maschinen übernommen. Das wird zu Verschiebungen. Vor allen Dingen kann das in Bereichen geschehen, wo man vorher dachte, man wäre nicht so gut ersetzbar. Eben in gerade so sprachbasierten Systemen wie dem Journalismus, auch teilweise juristische Vertragsprüfungen. Also alle sozusagen, was so ein bisschen so vielleicht Berufszweige waren, die dachten, sie sind nicht so gut ersetzbar. Da werden dadurch, dass bestimmte Tätigkeiten auch vielleicht outgesourced werden kann, wird es auch dazu eine Verschiebung kommen. Und auf der anderen Seite werden neue Jobs natürlich entstehen. Und die Frage ist einerseits, was macht das für die Personen, deren Jobs sozusagen einfach teilweise vielleicht weniger bezahlt werden, wenn einfach weniger Journalisten eingestellt werden, dann ist es zwar schön, dass es irgendwie für andere Jobs gibt, aber das ist für den Journalisten oder die Journalistin, die vielleicht dann dadurch arbeitslos wird, auch nicht wahnsinnig hilfreich. Also es kommt zu einer Verschiebung, dann muss man sich auch klar machen, was ist die Qualität der Jobs, die entstehen und derer, die vielleicht, weil hinter diesem ganzen KI steht ja auch ganz viel Arbeit, die man oft nicht im Blick hat. Sozusagen Leute, die Daten liefern, die Daten bearbeiten, die teils unter sehr prekären Bedingungen, vor allen Dingen im globalen Süden, in outgesourcten Firmen, das Aufbereiten, was wir dann KI nennen. Und das Dritte ist natürlich immer diese ein bisschen utopische Geste, dass man denkt, naja, dann werden wir auf einmal Freizeit haben, weil uns Arbeit abgenommen wird. Und ich glaube, das ist das Einzige, wo ich irgendwie sehr skeptisch bin, weil tatsächlich in einem bestimmten ökonomischen Rahmen immer dann neue Arbeit die freie Zeit gefüllt hat. Man denke nur an E-Mail, wo man denkt, ja, dann wird auf einmal alles schneller, aber das führt nur dazu, dass andere Arbeit das füllt.
Das ist ja ein langer Prozess. Also es ist nicht so, dass meine Arbeit heute wird morgen durch eine KI ersetzt und dann stehe ich morgen beim Jobcenter an der Schlange und melde mich arbeitslos. Ja? Das ist ein Prozess, der mehrere Jahre dauert. Und natürlich die Länge der Dauer oder der Veränderung hängt von der Automatisierungswahrscheinlichkeit oder Automatisierungspotenzial der Tätigkeit. Ne? Also alle Jobs werden sich verändern, ohne Ausnahme. Der Unterschied ist, zu wie viel Prozent und wie schnell. Einige Jobs haben nur 20% Automatisierungspotenzial, andere 80%. Ja? Und der Teil meiner Tätigkeiten, die automatisiert werden kann, wird automatisiert. Das werden Roboter übernommen, sei es jetzt Software oder Hardware, ist ja irrelevant. Das heißt, meine Gesamtbeschäftigung wird sich verändern. Ne? Das heißt, ich muss dann meine andere Fähigkeiten vielleicht entwickeln, mich um andere Themen kümmern. Und wenn es allgemein in diesem Beruf weniger Bedarf an Menschen gibt, dann wird es auch weniger Nachwuchs geben. Also deswegen, es ist ein Prozess. Es ist wirklich nicht heute, ne, morgen werde ich gekündigt, weil eine Maschine den Job macht und ich wurde ersetzt und deswegen bin ich arbeitslos.
Was ist von der Gefahr zu halten, dass es eben mit den jüngsten Entwicklungen nicht mehr nur Arbeit trifft, die routinemäßig ist, die keiner hohen Qualifikation bedarf, sondern eben auch Übersetzer, Steuerberater, ja sogar Programmierer, ja. Also auch hochqualifizierte Jobs.
Das macht es ja vielleicht auch wieder ein bisschen fairer, ne? Das muss man natürlich auch bedenken. Also ich glaube, was Frau Abu gesagt hat, ist, glaube ich, ein Punkt würde ich ein bisschen widersprechen. Und zwar, ich glaube, die Tatsache, dass es so viel schneller geht, wird dazu führen, dass es teilweise eben keine Jahre dauert, bis sich da was verändert. Sondern ich glaube, das ist eine große Herausforderung, dass die Geschwindigkeit so massiv ist, dass man viel schneller reagieren wird müssen. Auf der anderen Seite ist tatsächlich dieses Auseinanderdriften in der Gesellschaft, dass Teile der Gesellschaft immer mehr arbeiten und andere vielleicht arbeitslos sind, das ist was, wo wir gucken müssen, dass wir dem entgegenwirken. Aber die Tatsache, dass mehr Domänen betroffen werden und eben auch klassisch vielleicht höher qualifizierte Bereiche, wird vielleicht dazu führen, dass man da auch ein besseres Augenmerk drauf hat, auf diese Veränderungen und denen versucht, schneller und besser zu begegnen. Das wäre zumindest mal so eine kleine Hoffnung, die man aussprechen könnte.
Heißt das nicht aber auch, dass Menschen, die aus verschiedenen Gründen nicht wollen oder auch nicht können, sich hochgradig zu qualifizieren, mehr Schwierigkeiten haben werden, Arbeit zu finden, weil diese Art von Arbeit zunehmend von Maschinen gemacht werden kann?
Weiß ich nicht. Es wird ja immer noch auch sehr viel physische Arbeit geben, die man einfach nicht so schnell substituieren kann. Also ich glaube tatsächlich, es gibt ganz unterschiedliche Arbeiten, die auf unterschiedliche Form automatisierbar sind. Es wird immer noch Tätigkeiten geben. Und das sind jetzt auch nicht eben nur rein technische Fragen, sondern ökonomische Fragen, die wir da besprechen. Ja, wo lohnt sich's? Was ist wie teuer, wenn es Maschinen machen? Oft hat man ja, das war das, was ich vorhin angesprochen habe, häufig Tätigkeiten outgesourced in den globalen Süden, weil dann das immer noch billiger ist, es von Menschen teilweise dort unter schlechten Bedingungen erledigen zu lassen, als von manchen KI-Systemen, die nicht so gut funktionieren. Also da wird sich einfach total viel verschieben in den nächsten Jahren.
Ich glaube auch, dass vielleicht auch noch ein Aspekt dabei ist, dass wenn man sich überlegt, dass entsprechend die Systeme ja auch einfacher werden, die werden einfacher zu bedienen, dann wird das natürlich auch viel Arbeit ermöglichen, auch von Personengruppen, die vorher einfach keine Chance hatten, in diesen Bereichen zu arbeiten. Das heißt, dieses Thema Wissensarbeit quasi auch voranzubringen. Und da finde ich diesen Begriff KI als Co-Pilot zu sehen ganz spannend, ganz interessant. Denn das bedeutet, dass man wirklich in Anführungsstrichen einen Assistenten dabei hat, der einem sozusagen oder der es einem einfacher macht, seine eigenen Fähigkeiten zu erweitern. Und ich glaube, dass dieser Shift, von dem wir sprachen, auch genau da reingeht, denn das ermöglicht entsprechend dann bei vielen Menschen eine neue Art von Arbeit, die vorher vielleicht gar nicht denkbar gewesen wäre.
Also wenn wir befreit werden von Routinearbeiten, E-Mails schreiben, Ansagen für Diskussionen schreiben oder ähnliches, können wir dann davon ausgehen, dass die Zeit, die damit frei wird, für interessantere, kreativere, sinnstiftende Arbeit eingesetzt werden kann? Oder ist das eine Illusion und wir können bestenfalls vielleicht bessere Arbeit leisten, weil wir den Kollegen Computer an der Seite haben?
In diesem Zusammenhang plädiere ich dafür, dass wir einen anderen Begriff finden für Job oder für Arbeit. Denn denselben Begriff führt dazu, dass wir uns so ein bisschen hemmen in der Vorstellung, wie könnte das aussehen. Ich sage, wenn wir einfach mal das Wort Beschäftigung nutzen, ja, das heißt, wie investiere ich meine 24 Stunden, die ich am Tag habe, in Zukunft, wenn Teil meiner Arbeit automatisiert wurde? Und hier werden wir viel mehr schauen, was kann jeder Mensch individuell gut leisten? Wie kann er einen Mehrwert an die Gesellschaft leisten? Ist das etwas, was die Gesellschaft braucht? Dann wird das ja auch honoriert. Ist es nicht, muss ich mal gucken, wie ich damit umgehe. Ich glaube, einfach mal freie Zeit sehe ich auch eher unwahrscheinlich. Aber es wird eine andere Art der Beschäftigung und vielleicht nicht 8 Stunden im Büro sitzen, also zumindest mal für die Menschen, die eine Büroarbeit haben und da robotern die 8 Stunden lang.
Ja, ich glaube auch, also von selber werden wir sicherlich nicht freie Zeit auf einmal bekommen, ja, weil da gibt's, also ich glaube, da muss es einfach, wenn es dazu kommen soll, dann muss es einfach zu einem gesellschaftlichen Umdenken kommen und auch einer neuen Vision von Arbeitswelt. In anderen Ländern gibt's Ideen, auf eine 4-Tage-Woche runterzugehen, was teilweise irgendwie Leute effektiver arbeiten würde und mehr zufriedener machen würde. Es hätte nebenbei noch irgendwie in Bezug auf Klimawandel positive Effekte, aber das sind keine rein technischen Fragen. Also ich glaube, die Technik alleine wird nicht dazu führen, dass unser Arbeitsdruck sich verringert. Im Gegenteil, es gibt dann mehr neue Nonsense-Jobs, die man dann stattdessen machen muss. Wenn alle etwas automatisieren, dann steigen die Anforderungen an das, was man pro Tag geschafft haben muss. Das heißt, da muss es einfach um ein gesellschaftliches und ein politisches Umdenken gehen. Das kommt nicht aus der Technik.
Dann kommen wir mal zu einem Punkt, weil er ein ganz wichtiger in dem Zusammenhang ist. Das Stichwort heißt Verantwortung. Der Ethikrat sagte in früheren Vorstellungen und sagt es wieder, die letzte Verantwortung muss immer bei Menschen liegen. Zustimmung von allen Seiten?
Also Zustimmung erstmal ja. Ich glaube, dass diese Frage immer komplexer werden wird. Denn wir haben ja, wenn ich die KI heute als Werkzeug bezeichne, haben wir nicht mehr die einfache Situation, dass man sagt, es gibt jemanden, der das Werkzeug sozusagen produziert hat, jemanden, der es in Verkehr bringt und jemand, der es nutzt. Sondern in der KI, wie wir gerade auch schon einmal kurz diskutiert hatten, gibt es ja ganze Arbeitsteilung von Menschen, die beispielsweise solche Systeme labeln. Das heißt, dort entsprechend die Daten vorbereiten, aufbereiten. Es gibt Systeme, die lernen stetig dazu. Das heißt, da ist dann derjenige, der mit dieser Maschine oder diejenige, die mit dieser Maschine interagiert, der mit der KI interagiert, sozusagen lernt oder befähigt das System besser zu werden. Und schon da merkt man, dass das Ganze etwas komplexer wird. Und wenn man dann noch in Richtung dieser Autonomisierung, also nicht Automatisierung, sondern Autonomisierung geht, sodass bestimmte Entscheidungen und gewisse Prozessschritte, vielleicht sogar wirkliche Funktionen von solchen Maschinen dann durchgeführt werden, dann ist das natürlich die Frage, kriegt man dieses komplexe System, auch was die Verantwortung angeht, eigentlich noch vernünftig auseinander dividiert?
Ist das jetzt eine Stellungnahme gegen den apodiktisch formulierten Satz, das letzte Wort immer beim Menschen?
Nicht dagegen. Ich glaube nur, dass sich das auch mit der Zeit wahrscheinlich verändern wird. Je komplexer die Systeme werden, je sozusagen unterschiedlicher auch der Funktionsumfang und entsprechend auch je mehr der Mensch der Maschine gewisse Autonomie zuspricht und das entsprechend reingibt, desto schwieriger wird es sein, diese Frage zu beantworten.
Wie sehen das die anderen? Vor allen Dingen, wenn man sich so Bereiche vornimmt wie Militärtechnologie, autonome Waffen ist das Stichwort, wenn man in die Medizin noch mal reinguckt, bei der Diagnose beispielsweise kommt KI ja schon zum Einsatz. Wie das bei den Juristen ist, auch da wird sie zunehmend zum Einsatz kommen. Bei Versicherungen, bei Banken und so weiter. Der Mensch nicht immer die letzte Verantwortung?
Also wenn wir bei den Juristen bleiben, kommt drauf an, wäre die Antwort. Also ich stimme meinen Vorrednern zu. Es ist tatsächlich immer komplexer, denn Verantwortung bei den Menschen, sage ich mal grundsätzlich, ja, die Frage ist, wer ist dieser Mensch? Es ist nicht mehr eindeutig, das ist das Problem. Das heißt, wenn wir sagen, der Mensch ist verantwortlich für ein KI-System, ja, aber dann muss man definieren, welche Personen da sind, sei es jetzt juristische oder natürliche Personen, aber da sind es mehrere. Und in dem Moment, wo man mehrere Parteien hat, ist das schwierig, ne, Rechenschaft abzulegen, weil dann, ne, dann fängt das Fingerpointchen an. Ich weiß nicht, so war da, du bist schuld. Deswegen, die Komplexität steigt tatsächlich und die Verantwortung für ein KI-System liegt nicht mehr ausschließlich beim Tech-Unternehmen, das diese KI-System entwickelt hat, sondern tatsächlich auch bei den NutzerInnen. Denn selbstlernende Systeme lernen mit jeder einzelnen Interaktion weiter. Wenn wir die Empfehlungsalgorithmen zum Beispiel auf sozialen Medien uns anschauen, jede Like, jedes Kommentar, jedes Retweeten oder Weiterempfehlen, das trainiert den Algorithmus neu. Ne? Und wenn dann etwas damit Schlechtes passiert, wer ist dann verantwortlich? War das das Unternehmen, das diese Empfehlungsalgorithmus entwickelt hat? Oder waren das die 2 Millionen NutzerInnen, die geliked oder weitergeleitet haben, damit der Algorithmus neu lernt? Daher ist die Komplexität, ne? Da kann man nicht mehr sagen, Algorithmus, wer steckt dahinter und diese Entität ist schuld.
Also ich bin sicher, dass sich der Ethikrat dieser Komplexität bewusst gewesen ist, Frau Siemann. Und trotzdem steht ja diese Feststellung dort, die letzte Verantwortung immer beim Menschen.
Ja, genau. Also der Hintergrund ist folgender, dass wir sagen, im engen Sinne handeln Maschinen nicht, weil sie nicht die Voraussetzungen haben, mental, um zu handeln. Und wenn sie nicht handeln können, können sie auch keine Verantwortung übernehmen. Das negiert natürlich überhaupt nicht die Probleme, die da geschildert wurden. Dass natürlich wir es oft damit zu tun haben, dass wir in soziotechnischen Systemen agieren und dass Maschinen auch die Handlungsmöglichkeiten von Menschen beeinflussen, dass sie die erschweren oder einfacher machen. Und dann ist natürlich der erste Schritt zu sagen, dass man die Interaktion zwischen Mensch und Maschine so gestalten soll, dass diese Verantwortungszuschreibung nicht erschwert wird. Das ist das eine, was wir sagen. Jetzt ging es vorhin um diese autonomen Systeme, ja, und da wird dann gesagt, okay, irgendwann wird es halt schwierig, wenn ein System noch weiter lernt in der Interaktion, dann ist ein bisschen unklar, ist der Hersteller in der Pflicht oder ist der Anwender in der Pflicht oder ist es irgendwas dazwischen? Da muss man natürlich sagen, gut, aber in letzter Instanz entscheidet auch ein Unternehmen beispielsweise, Sie hatten vorhin den Militärbereich, entscheidet irgendjemand sich dafür, ein autonomes System einzusetzen und eben keins, wo noch ein Human in the Loop ist. Und diese Entscheidung, dass man ein autonomes System einsetzt, hat auch jemand getroffen und der ist verantwortlich für diese Entscheidung und dementsprechend auch für die Folgen des Ganzen. Das heißt, und im Grunde genommen solche rechtlichen Zuschreibungen von Verantwortung, das ist jetzt erstmal nichts Neues. Ja. Es geht allein schon darum, wenn irgendwo ein Fehler aufgetreten wird, wird immer gefragt, liegt das in der Verantwortung des Nutzers, weil er es nicht rechtmäßig gewartet hat, seine Maschine, oder ist es schon ein Fehler, der sozusagen von Werk aus stattgefunden hat? Und da ist nur die Frage, wie weit wird das komplexer, wenn diese Systeme in der Interaktion schon noch lernen, wie irgendwie so ein Chatbot oder was auch immer. Aber nichtsdestotrotz gibt es Personen oder Institutionen, die Entscheidungen darüber treffen, autonome Systeme einzusetzen. Und da ist unser Argument zu sagen, daran müssen wir auch ein Stück weit festhalten. Und da hilft es nichts zu sagen, das wird alles komplexer und komplizierter. Wenn wir verhindern wollen, dass es zu einer Diffusion von Verantwortung kommt, müssen wir daran festhalten, dass Institutionen oder Personen Verantwortung haben.
Aber dann gilt es um die Verantwortung in der Anwendung. Ne? Also es ist bezogen auf den Anwendungsfall, Frau Simon, ne? Dass Sie sagen, derjenige, der entscheidet, das wird in diesem Bereich eingesetzt. Also es ist begrenzt auf diesem Anwendungsfall und nicht auf die Technologie als Werkzeug.
Nee, das ist nicht beschränkt auf den Anwendungsfall. Natürlich habe ich auch Verantwortung für die Sachen, die ich entwickle. Ja, aber wir hatten es jetzt, die Beispiele kamen ja so aus Schadensfällen und das Beispiel war ja, was passiert, wenn unterschiedliche Akteure involviert sind, ein Hersteller und ein Anwender, wie kann man das verteilen? Aber natürlich ist man auch verantwortlich für die Sachen, die man entwickelt. Ja? Also das heißt, man kann sich nicht damit rausreden, dass es nur um den Anwender geht, sondern Hersteller oder Entwickler sind in der Pflicht und Anwender auch. Also so einfach kommt man da nicht raus.
Anwender, ne? Meine ich nicht Nutzer, sondern ne, weil als Technologiehersteller ist ja erstmal autark. Oder Anwendungsfall unabhängig. Ne? Und die Technologie kann ja in verschiedenen Anwendungsfelder eingesetzt werden. Und da steht, ich sag mal, ein Unternehmen dahinter, der sagt, okay, ich nutze das jetzt für Militär oder ich nutze es für den Gesundheitsbereich. Ne? Und die Nutzer kommen dann am Ende. Also ich meine diese Zwischenstelle.
Klar, ein Entwickler ist natürlich trotzdem auch verantwortlich, auch der Grundlagentechnologieentwickler ist verantwortlich, aber eben nicht für die Anwendung am Ende, aber vielleicht für andere Aspekte, zum Beispiel wie genau seine Technologie ist, ob sie diskriminiert, wie stark getestet wurde, dass es irgendwie keine systematischen Verzerrungen gibt. Also wofür man verantwortlich ist, unterscheidet sich natürlich, aber alle haben natürlich bestimmte Verantwortlichkeiten.
Wenn Mensch und Maschine immer häufiger, immer enger zusammenarbeiten, neueste Version von ChatGPT macht es möglich und ähnlichen Systemen, dann stellen sich natürlich auch so Fragen wie ist das mit Autorenschaft, wie ist das mit Urheberrecht? Und interessanterweise nochmal die Wochenzeitung Die Zeit, die hat gestern etwas über KI geschrieben und drunter stand, Zitat, dieser Text wurde nicht mit ChatGPT erstellt. Das wäre dieser Punkt. Urheberrecht ist eine komplexe Frage. Hauptsache, wir kennzeichnen erstmal.
Das ist, um Klagen zu vermeiden.
Reicht das aus, wenn wir uns dem Thema Urheberrecht, Autorenschaft, geistiges Eigentum zuwenden, dass wir sagen, ja, da ist halt ChatGPT ist da. Und solange wir sagen, dass wir das benutzt haben, ist das alles in Ordnung.
Also da gibt es in der aktuellen Diskussion um die KI-EU-Verordnung gibt es da interessante Hinweise in der Richtung, dass entsprechend genau was Sie gerade sagten, die Kennzeichnung, wenn das Gesetz sozusagen scharf geschaltet wird, dass das Pflicht wird. Die Diskussion um das Urheberrecht, die ist natürlich überall da aufgeflammt, wo sich natürlich auch Urheber dort in Anführungsstrichen angegriffen gefühlt haben, weil sie gesagt haben, okay, der Output, den zum Beispiel so ein großes Sprachmodell bringt, der ist sehr, sehr nah an einem Text, den man beispielsweise selber verfasst hat. Und ich glaube, das ist genau so ein Schritt, mit dem wir jetzt erstmal von der rechtlichen Seite, aber auch von der technologischen Seite her uns aufeinander gewöhnen müssen. Sozusagen, wir müssen dort, was die Rechte angeht, was der AI Act, also die KI-EU-Verordnung ja vorsieht, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch, wie das überhaupt in der Nutzbarkeit sozusagen weitergeht, wird das ein Weg sein, der jetzt noch nicht ganz klar ist. Und man diskutiert ja auch darüber, weil entsprechend computergenerierte Werke, die kann niemals per Definition ein Urheber sein, sozusagen diskutiert man darüber, ob nicht vielleicht andere Rechte und andere Regulatorien dafür besser geeignet werden.
Eine ganz relevante Frage müssen wir noch stellen in dieser Diskussion über das Zusammenspiel Mensch-Maschine vor dem Hintergrund, dass sich die Dinge entwickeln, rasant entwickeln im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz, wie sie es tun. Und das ist die Frage an das Bildungssystem. Die sind vielleicht auch als erstes, als schnellstes, am direktesten davon betroffen. Also Schule und Unis. ChatGPT erlauben und kritisch und produktiv und geschult verwenden oder verbieten oder die ganze Arbeit in der Schule, das ganze Prüfungswesen umstellen, mehr Gewicht auf das Mündliche? Oder wie reagieren wir jetzt mit unserem Bildungssystem darauf?
verbieten ist immer keine wahnsinnig gute Lösung, weil ich habe gemerkt, dass ich habe Anfang des Jahres einen Vortrag gehalten bei Abiturienten und auch bei Erstsemestern die Vorlesung und alle kannten sofort ChatGPT. Und wenn etwas so einen hohen Bekanntheitsgrad und so eine einfache Nutzung hat, dann ist Verbieten einfach eine ganz schlechte Lösung. Von daher muss es sicherlich um einen reflektierten Umgang mit Technologien gehen. Das ist ganz wichtig. Was ganz spannend war, als ChatGPT aufkam, war sofort an der Uni die Frage, wie müssen wir jetzt auf Prüfungen reagieren? Können wir jetzt, wenn wir nicht wissen, ob die Hausarbeiten von den Studierenden selber geschrieben wurden, noch an Hausarbeiten festhalten? Das heißt, die erste Frage war tatsächlich, wie können wir noch faire Prüfungen gewährleisten, wenn wir nicht wissen, wer wie gearbeitet hat? Aber im Grunde genommen geht es auch darum zu fragen, was ist das Kern und Wesen von Bildung? Wozu wollen wir Menschen eigentlich bilden? Und was sind die Ziele davon? Und welche Aufgaben werden vielleicht zukünftig sowieso stärker delegiert? Also sozusagen Kopfrechnen ist heute auch nicht mehr so wichtig, wenn es Taschenrechner gibt. Also es wird sich was verändern durch neue Technologien. Und das stellt eben auch sehr grundlegende Fragen, glaube ich, über das Wesen und den Wert von Bildung.
Das heißt, Herr Krittel, wir müssen uns darauf einstellen, dass in der Bildung weniger es um Wissensvermittlung gehen muss, als vielmehr um die Vermittlung von Kompetenzen, nicht zuletzt Medienkompetenz. Und dass möglicherweise auch die klassischen Hausarbeiten, erstelle einen Text zum Thema XYZ, sinnlos werden.
Ja, also ich sehe das eigentlich genau in der Richtung, denn wenn man sich überlegt, dass an vielen Stellen noch wirklich Frontalunterricht als das didaktische sozusagen Grundkonzept eingesetzt wird, dann kann man sich natürlich die Frage stellen und sollte man sich berechtigterweise stellen, ist das überhaupt noch adäquat? Und ich glaube, dass solche neuen Tools wie ChatGPT, aber auch wie andere einfach helfen, uns auch sozusagen vor Augen zu führen, wie man an der Lernkompetenz und Lerndidaktik auch weiterkommt, wie man diese weiterentwickeln kann und das, was Frau Simon gesagt hat, was eigentlich uns wichtig ist bei der Vermittlung. Und reine Reproduktion und wie gesagt Frontalmethodik, das ist ja in der Lernforschung ja auch schon eigentlich seit vielen, vielen Jahrzehnten State of the Art, ist nicht die beste Methode. Und ich glaube, dass gerade diese neuen KI-Technologien uns jetzt eine ganz andere Möglichkeit und den Lehrenden eine andere Möglichkeit an die Hand geben,
Das
auch entsprechend zu machen.
Ist das nicht möglicherweise sogar einer der ganz wesentlichen positiven Aspekte bei den neuen Entwicklungen, nämlich dass individuelles Lernen einfacher wird? Also Sprachlernprogramme, Duolingo oder ähnliches, die nutzen ja schon diese kommunikationsfähigen künstlichen Intelligenzen. Und wenn die jetzt noch kompetenter werden, dann kann es da KI-gestützte Feedbacksysteme und ja ganz individuell zusammengestelltes Lernen ermöglichen.
Also das ist definitiv eine Chance, wenn das auch in der Schule zum Einsatz kommt und auch hier als Ergänzung. Ne? Es geht nicht darum, die Lehrkräfte zu ersetzen, sondern zu unterstützen. Warum haben wir Frontalunterricht und warum müssen die Kinder sitzen und ruhig bleiben und sich nicht bewegen? Ne? Weil es sitzen ja 30 Kinder in einem Raum und sie müssen Wissen auswendig lernen, damit sie die Prüfung bestehen. Da gibt es gar keine Zeit, dass die Lehrkräfte auf die individuellen Bedürfnisse einzelner Kinder eingehen können und auch den individuellen Fortschritt. So, und wenn man solche Lösungen aber im Unterricht integriert, dass nicht alle Kinder dieselbe Übung machen, sondern ne, dass auch die Aufgaben sich anpassen, entsprechend der Lernentwicklung und der Lerngeschwindigkeit jedes Individuums, da können ja mehr davon profitieren, als wie sie heute machen. Dann hat man Kinder, die gelangweilt sind, andere, die überfordert sind. Und dann muss man trotzdem Standard machen am Ende des Tages ohne Prüfung. Also was klar ist in meinen Augen, das Bildungssystem braucht Disruption. Ich rede ja gar nicht mehr über eine Entwicklung, sondern es muss eine Disruption stattfinden. Genau, um das zu vermeiden, was wir auch vorher besprochen haben, dass Menschen, die aus einer Schule rauskommen, auch einen Job bekommen, ja, weil die Jobs verändern sich, die Geschwindigkeit, ja, egal wie schnell oder wie langsam, aber auf jeden Fall müssen wir die Kinder schon mit diesem Hintergrund erziehen, dass sie neue Kompetenzen erlangen, die in Zukunft viel wichtiger werden, als einfach auswendig Gelernten zu reproduzieren.
Genau, vielleicht noch ein Aspekt. Ich glaube, das Interessante ist auch wirklich diese hohe Skalierbarkeit der Systeme.
Denn heißt es so gut Deutsch, bitte?
dass das einfach nicht nur für gewisse Individuen verfügbar ist, ja, die vielleicht aus besser verdienenden Haushalten kommen, sondern dass das eigentlich weltweit überall einsetzbar ist. Das heißt, wenn man an solche Themen wie E-Learning dann denkt, dann werden solche Systeme überall sozusagen verfügbar und eigentlich die Aspekte, die gerade schon genannt worden sind, wirklich auch individuell aussteuerbar. Und das ist das große, auch disruptive Potenzial, das ich bei KI-basierten E-Learning beispielsweise sehe.
Wir haben schon ganz kurz das Stichwort vorhin gehabt. Herr Krittel hat es eingeführt, Regulierung auf EU-Ebene von künstlicher Intelligenz. Seit 2 Jahren wird daran gearbeitet. Sie sind immer noch dran. Die Entwicklungen gehen weiter. Das macht die Sache nicht einfacher. Es soll eine Unterscheidung geben bei der Regulierung zwischen Risikogruppen bei der künstlichen Intelligenz, zwischen minimal, hoch und inakzeptabel, wo man bestimmte Anwendungen also sogar verbieten will. Wenn man die Vorteile künstlicher Intelligenz einerseits nutzen und die Nachteile andererseits begrenzen will, welche Art von Regulierungsaspekt muss dann unbedingt in jedem Fall unverzichtbar auf EU-Ebene geregelt werden?
Ich bin jetzt natürlich auch nicht die Rechtsexpertin, ne? Also wir haben ein ähnliches System auch damals in der Datenethikkommission vorgeschlagen gehabt, so eine Risikoklassifizierung, aber da steckt der Teufel natürlich im Detail, weil gar nicht unbedingt von vornherein immer absehbar ist, was in welchem Kontext dann wie riskant wird, weil sich nämlich oft erst durch die breite Nutzung von Technologien ein Risiko ergibt, was man vielleicht vorher gar nicht so hat wahrnehmen können. Das heißt, ich glaube, dass so eine Risikoeinschätzung schon essentiell ist, aber dass man natürlich sehr genau auf die jeweiligen Kontexte schauen muss, in denen das eingesetzt wird.
Ja, das ist tatsächlich die Herausforderung, zumal man vorher das Verhalten oder der Umgang der Menschen mit einer Technologie nicht zu 100% vorher sagen kann. Ja, also das gab es auch immer, auch ich sag mal Maschinen, ne, die man früher gebaut hat. Und dann verkauft hat, sage ich mal, die werden ja nicht unbedingt mit diesem Zweck verwendet, sondern die Menschen sind sehr kreativ und sie kommen immer auf andere Art und Weisen mit diesem Gegenstand umzugehen, womit man als Ingenieur oder als Entwicklungsteam hier überhaupt nicht damit gerechnet hat. Deswegen ist diese Prävention im Sinne von vorher alle Risiken studieren, analysieren und auswerten, ist ein bisschen schwierig und daher ist meine Empfehlung, obwohl ich nicht genau weiß, wie man das umsetzen kann, aber dass auch eine Regulierung hierzu etwas flexibler gestaltet werden muss, so dass man das im Laufe des Prozesses auch ein bisschen adaptieren kann. Also da, wo es sichtbar wird, wie gehen die Menschen mit dieser Technologie um, wie wird sie eingesetzt, dass man da erst ein bisschen adaptiert und weiter reguliert. Und ich glaube, wenn wir etwas, ich sage mal, verbieten, um das Wort zu nehmen, heute verbieten, in 10 Jahren wissen wir ja gar nicht, in welche Richtung das geht. Und vielleicht dann stellen wir fest, oh, ein Verbot war gar nicht die beste Idee.
Ja, also ich glaube, dass ein rechtlicher Rahmen für die europäische KI durchaus sinnvoll ist und da mit einem risikobasierten Ansatz sozusagen heranzugehen, finde ich sinnvoll, wobei ich die Komplexität, die gerade ja auch dargestellt wurde, die kann ich komplett nachvollziehen. Ich glaube, man sollte sich nicht zu lange damit aufhalten, bestimmte Definitionen der KI, die am Anfang nicht so prägnant waren, immer weiter zu optimieren, sondern sollte da wirklich versuchen, ein Rahmenwerk zu schaffen, was tatsächlich auch in Zukunft überhaupt noch angewendet werden kann. Denn ansonsten schafft man etwas für die Vergangenheit. Die KI entwickelt sich unheimlich schnell weiter und wir stehen dann eigentlich immer wieder an dem Punkt, dass wir sozusagen ex post versuchen, irgendetwas zu regulieren, was sich schon längst weiterentwickelt hat.
Nachteile von ChatGPT und ähnlichen Systemen einhegen, Vorteile nutzen. Wir diskutierten über das Verhältnis Mensch und Maschine angesichts der neuen Entwicklungen beim Thema künstliche Intelligenz und die möglichen Veränderungen in der Arbeitswelt. Darüber diskutierten die Ethikprofessorin Judith Simon, der KI-Fachmann Alois Krittel und die Robotikexpertin Kenza Aiziabu. Ihnen allen vielen Dank.
Vielen Dank.
Danke ebenfalls.
Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.